Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Runner's World Podcast. In Folge 156 geht es um alle Geschehnisse des vergangenen Sonntags beim 50. Jubiläum des Berlin-Marathons, der mit 54.280 Finishern der größte Marathon der Welt war. Sensationell, unglaubliche Anzahl an Menschen, die da durch die Hauptstadt gerannt ist. Und eine von ihnen, die in Berlin zum ersten Mal überhaupt das Ziel eines Marathons erreicht hat, ist die liebe Emily. Und Emily verrät Martin und mir und damit auch euch im ersten Teil des Podcasts, was sie so erlebt hat, wie ihre Reise durch die Hauptstadt war. So viel sei verraten, es war eine emotionale Angelegenheit. Und im zweiten Teil, ab Minute 21, haben Martin und ich uns dann die Unterstützung von unserem Kollegen Urs geholt, um die Ergebnisse der Topläuferinnen und Topläufer beim diesjährigen Marathon einzuordnen. Urs ist genau der Richtige dafür, denn er leitet seit Jahren die Pressekonferenzen rund um den Berlin-Marathon und hat entsprechend sehr viele der Topläuferinnen und Topläufer vor und nach dem Rennen gesprochen. Freut euch also auf exklusive Einblicke, ein peinliches Geständnis von mir und eine hoffentlich unterhaltsame Folge. Viel Spaß beim Anhören.
Hey, oh, wow, wir sind zurück von einem Wahnsinnstag. Der 50. BMW Berlin Marathon fand, Podcastaufnahme ist jetzt einen Tag nach dem Marathon, fand am Sonntag statt und es war großartig, es war fantastisch. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen atemlos, weil so viele Eindrücke, so viele tolle Läuferinnen und Läufer getroffen. Es war der tatsächlich größte Marathon, wenn man nach den Finisher-Zahlen geht, über 54.000 aller Zeiten, weltweit, sensationell. Henning, der liebe Henning ist neben mir und ich werden später noch auf den Spitzensport eingehen, weil da ist natürlich wie immer in Berlin ganz, ganz, ganz viel passiert, aber getragen wird der Marathon, das sagen wir ja immer, von den Fitness-Freizeitathletinnen und eine von denen haben wir jetzt hier bei uns im Podcast und mit der wollen wir loslegen. Die liebe Emily Oberjuwana ist ihren ersten Marathon in Berlin gelaufen und sie hat das fantastisch gemacht, aber sie wird uns jetzt so ein bisschen mitnehmen in den nächsten Minuten auf ihre Reise durch Berlin. Emily, wir sind jetzt eine Nacht nach dem Marathon. Wie hast du geschlafen? So starte ich mal. Guten Morgen erstmal.
Guten Morgen zusammen. Ja, ich habe drüber schlafen können. Ich konnte es gestern noch nicht so ganz realisieren, als ich dann die Ziellinie überquert habe. Aber jetzt wird das Ganze zur Realität so langsam und mein Körper realisiert, dass ich gestern diese 42,195 Kilometer gelaufen bin.
Ja, und konntest du schlafen? Hast du ein Auge zugemacht oder?
Nee, das ging tatsächlich. Also starker Muskelkater am ganzen Körper, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber ich konnte tatsächlich echt gut schlafen.
Ja. Wie bist du die Treppen runtergekommen heute oder gestern rückwärts?
Rückwärts, ganz langsam. Ja, der Klassiker. Mit Hilfe. Musste mich festhalten, genau.
Sehr gut. Das heißt, du hast nach dem Marathon gestern Abend, wir kommen ja noch so auf das Rennen, bist du einfach nur in Berlin ins Bett gefallen.
Ich habe von vielen mitbekommen, dass sie Party gemacht haben. Für mich ging es aber tatsächlich ins Bett. Ich habe mir Essen ins Hotel bestellt und habe mich ins Bett gelegt. Und da bin ich dann auch den ganzen Abend geblieben.
Sehr gut. Und wir können das ja jetzt sehen, aber die Podcast-ZuhörerInnen können das nicht sehen. Dir hängt die Medaille um den Hals, die du dir, was eigentlich, erkämpft hast? Oder war es viel leichter, als du dachtest? Vielleicht das mal vorweg.
Es war, wie ich es erwartet habe. Also ich glaube, diese ganze Trainingsvorbereitung hat mich super gut auf den Marathon vorbereitet. Aber die Euphorie, diese unglaubliche Stimmung, das Publikum, die anderen TeilnehmerInnen, das hat mich natürlich auch nochmal einfach mitfließen lassen. Also der erste Halbmarathon war wirklich einfach nur sich mitreißen lassen. Da habe ich gar nicht realisiert, dass ich da die 21 Kilometer schon gelaufen war. Und danach ging es aber erst richtig los. Dann ging die Kopfarbeit sozusagen los.
Nimm uns mal mit so in den Start. Also du bist morgens aufgewacht. Was hast du da gedacht, so vor dem Rennen? So als Premiere. so als eine, die zum ersten Mal so dieses große Ding vor sich hat. Was hast du da so gedacht?
Ich hatte mir am Vorabend natürlich schon mein Outfit angezogen. Dann hatte ich es mir morgens auch direkt mal wieder angezogen, um zu checken, passt alles, sitzt alles. Ich habe so viel geweint, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich war so emotional.
Geweint
einfach
vorher?
Geweint, ganz viel geweint.
Einfach
ganz
so,
viel geweint.
Aus dem Nichts.
Einfach.
Auch wie ja.
Sensationell.
Ja. Ich habe mir vorgestellt, dass ich da gleich stehe und laufe und musste einfach weinen. Also es war einfach super emotional, der ganze Morgen. Genau, und dann ging es los zur Startlinie. Die Stimmung war klasse, ich hatte super viel Gänsehaut, so viele Leute. Das Wetter war mega, die Sonne hat geschienen und ja, ich war sehr, sehr aufgeregt, aber hatte auch richtig, richtig Bock dann, ne? Ich wollte dann auch loslegen.
Du bist in der letzten Startwelle ja gestartet, als Erstling. Wie war die Atmosphäre? War es wahnsinnig eng oder war alles machbar? Konnte man auch so die Wege finden? Trottete man einfach mit?
Ja, man ist einfach mitgelaufen, aber natürlich gab es auch sehr viele Anweisungen. Das war alles super geregelt. Man wusste genau, wo man hingeht. Es war voll, aber es war jetzt nicht zu voll. Also es gab genügend Platz. Man hat sich jetzt nicht eingeengt gefühlt. Und dann ist man einfach mit der Welle mitgegangen zum Startblock sozusagen.
Aber wusstest du, was du tun musst? Ich finde das in Berlin, das ist ja so organisiert. Das ist ja, man muss ja erstmal auf ein Gelände drauf. Man kann ja nicht, da kann ja nicht jeder einfach zur Startlinie gehen. Sondern es ist ja wirklich... Man muss ja bestimmten Dinge erstmal muss man machen und erstmal drauf und dann zu seinem Startblock und Startbeutelabgabe. Das ist ja in einem riesen Gelände. Das hast du alles direkt hinbekommen beim ersten Mal. Weil ich finde das sehr beeindruckend.
Es waren ja super viele Infohelferinnen und Helfer am Start. Also wirklich überall war jemand, den du hättest fragen können. Und dann hat man sich einfach durchgefragt.
Okay.
Und dann hat man noch relativ schnell den Eingang gefunden. Und von da einfach der Masse folgen. Ja.
Und dann ging es los und du Richtung Goldelse gestürmt. Oder wie war das so? Sag mal, wie war so das Gefühl, über diese ich wollte gerade sagen Ziellinie, über diese Startlinie erstmal zu laufen? Wie war es da so?
Sehr emotional. Ich hätte schon wieder weinen können. Also als ich drüber gelaufen bin, war schon wieder, jetzt, ich kann schon wieder weinen. Nee. So, mega, mega Stimmung. Ich habe darauf geachtet, dass ich langsam loslaufe. Also ich habe wirklich die ganze Zeit die Uhr im Blick gehabt, vor allem am Start, dass ich jetzt nicht irgendwie vor Euphorie da losstürme. Genau, also das Wichtigste war auf jeden Fall, auf die Uhr zu gucken, meine Pace im Blick zu halten. Und da war der Fokus wirklich erstmal darauf, jetzt langsam zu laufen.
Was war denn eigentlich dein Ziel? Also wenn du sagst, du wolltest nicht zu schnell loslaufen, das klingt ja so, als hättest du ein ganz genaues Ziel gehabt und wusstest genau, wie schnell möchtest du jeden Kilometer laufen.
Ja, mein Ziel war es, anzukommen. Das war mein Ziel, dass ich das schaffe, dass ich es durchhalte. Und klar, man hat diese ganzen Longruns gemacht in den letzten Wochen, aber diese 42 Kilometer ist einfach nur mal was anderes. Und ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen, dass ich das auch aushalte, genau.
Du hattest mir aber auch vorher erzählt, bei den Longruns warst du so ein knappes 7 Minuten pro Kilometer Tempo gelaufen. Und das hattest du dir, glaube ich, so auch als Richtschnur dann erstmal genommen.
Genau, ja. Also ich hatte die 7 im Blick die ganze Zeit und dann zum Ende hin bin ich ja noch mal ein bisschen schneller geworden. Aber da war ich mir auf jeden Fall sicher. Also ich wollte die ersten Kilometer erstmal schauen, dass es alles stabil so ist und ich gut durchkomme, ja.
Kannst du dich an irgendwelche Dinge unterwegs erinnern, die dich besonders beeindruckt haben, positiv wie negativ? Also wenn du jetzt so zurückschaust, irgendwelche Begegnungen oder irgendwelche atmosphärischen Dinge oder warst du im Tunnel die ganze Zeit?
Nee, also diesen Tunnel hatte ich tatsächlich erst so zum Ende hin. Auf dem Weg hat man einfach so viele LäuferInnen aus den verschiedensten Nationen gesehen, die dann mit ihren Flaggen rumgelaufen sind und dann die ganze Zeit gerufen haben, sich gegenseitig motiviert haben. Das fand ich immer total spannend. Natürlich hat man dann auch LäuferInnen gesehen, die jetzt irgendwie JubiläumsläuferInnen waren, also dann zum 15. Mal oder zum 20. Mal den Marathon gelaufen sind. Das war dann auch super beeindruckend. Genau, dann hat man sich immer so kurz unterhalten. Es waren jetzt keine langen Gespräche, aber ab und zu hat man sich da mal so unterhalten oder sich gegenseitig motiviert. Ja, das war auf jeden Fall
so eine coole Erfahrung. Hey, du siehst gut aus oder siehst also im Sinne von fit aus oder komm, wir schaffen das oder wie lief das?
Ja, also am Anfang, es gab dann auch Leute, die hatten irgendwie ein T-Shirt an mit Just Married und dann hat man mal gesagt irgendwie so, okay, hey, alles Gute zur Hochzeit, irgendwie sowas, ne? Und dann aber ab Kilometer 30 haben dann auch vermehrt Leute angefangen zu gehen oder mussten stehen bleiben, weil sie dann Krämpfe gekriegt hatten, mussten sich übergeben und so. Und da war es dann so, okay, jetzt sage ich irgendwie mal einen Spruch irgendwie jetzt, du schaffst das oder so. Also da hat man dann versucht, sich gegenseitig zu motivieren, hey, wir ziehen das durch oder genau. So was.
Wie hast du die Zuschauer wahrgenommen? Zuschauer an der Strecke?
Es wurde viel supported. Es gab aber auch mal so Ecken, wo ich das Gefühl hatte, dass viel Fokus darauf lag, dass man seine Freunde oder Family-Mitglieder dann sucht und dann spezifisch für die jubelt. Das gab es auch, wo es dann mal ruhiger war. Aber es gab auch ganz, ganz, ganz viele, die dann auf deiner Startnummer deinen Namen gesucht haben und dann deinen Namen laut geschrien haben. Und das war für mich halt immer so voll der Motivationskick, ne? Also ich musste dann direkt lächeln und bin ein bisschen schneller geworden. Genau, also es war so eine gute Mischung. War immer was los, ja.
Wenn man sich deine Splits anschaut, ich habe die hier gerade offen, dann sieht es so aus, als hättest du wirklich das perfekte Rennen gehabt, alles richtig gemacht, perfekte Einteilung, wurdest hinten raus ein Ticken schneller sogar. Also Negativ-Split gelaufen, erste Hälfte langsamer als die zweite, also nach Bilderbuch sozusagen. Und war es wirklich so einfach oder war es irgendwann auch wirklich schwierig, dass du gedacht hast, oh, ob das heute gut geht, ich weiß nicht.
Ich glaube, ich hatte nie das Gefühl, dass ich das nicht schaffe. Da war einfach mein Wille zu stark, also ich wollte das einfach durchziehen. Klar, so ab Kilometer 35 haben dann die Waden geschmerzt und da war ich wirklich so, okay, jetzt langsam kann das Ziel dann auch kommen. Aber nee, der Magen hat mitgespielt, es ist alles so gelaufen, wie ich mir es vorgestellt habe. Ich bin echt, echt happy hier.
Ach, sag mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern was zum Thema Verpflegung, wo du gerade sagst mit dem Magen, so ein bisschen Nerdwissen. Wie hast du das gemacht? Hast du dich verpflegt? Hattest du was mit?
Ja, ich hatte was mit und zwar Gels und da habe ich mich jetzt in den letzten Wochen auch drauf vorbereitet. Ich habe verschiedene Gels ausprobiert, weil mein Magen ist da irgendwie empfindlicher. Das heißt, die ersten Gels, die ich genommen hatte, da hat mein Magen nicht so gut drauf reagiert und da habe ich mich jetzt einfach in den letzten Wochen einfach durchprobiert und die Gels für mich herausgefunden, die am besten funktionieren. Deswegen konnte ich mich darauf so ein bisschen verlassen, ne? Also ich hatte 6 Gels gestern dabei. Ich habe dann alle 60 Minuten 2 Gels zu mir genommen und das hat auch wirklich gut geklappt. Ja, danach immer einen Schluck Wasser trinken. Ich habe auch jede Verpflegungsstation mitgenommen, habe jedes Mal Wasser getrunken oder ein isotonisches Getränk und dann hat das auch echt gut geklappt. Ja.
Warte mal, jede Stunde 2 Gels, du hattest 6 dabei, nach 3 Stunden war es vorbei. Aber du hattest ja noch, eine Stunde 45 vor dir. Wie hast du das gemacht? Ja. Nichts mehr genommen.
Ich habe dann noch Wasser getrunken. Ich konnte keine Bananen essen oder so.
Okay.
Ich hätte es nicht runtergekriegt. Aber ich muss sagen, ich hätte vielleicht zum Ende hin doch nochmal ein Gel gebraucht.
Ja, du hattest also zu wenig dabei.
Ja. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall ein Learning fürs nächste Mal, dass ich mir vielleicht doch nochmal ein oder zwei extra
fürs
mitnehme.
Fürs nächste Mal ist schon mal gut, das merken wir uns. Das nehmen wir hinten raus nochmal mit, die Frage. Ich will aber so natürlich jetzt unbedingt auch nochmal so hören, dann kamst du so auf die wahnsinnig lange Zielgerade unter den Linden. Das zieht sich da ja fast 2 Kilometer. Wie ging es dir da?
Es war schon so, ich hatte das Ziel im Blick. Das Brandenburger Tor konnte man ja dann schon sehen und ich wusste, da ist das Ziel. Das heißt, da war mein Fokus drauf. So viele Fans und Leute standen halt an den Ränden, die so viel geschrien haben, gejubelt haben, dich angefeuert haben. Das heißt, da war für mich einfach so ein Tunnelmoment. Ich bin nochmal schneller geworden. Ich wollte dann auch wirklich mir nochmal beweisen, dass ich jetzt auch nochmal ein bisschen schneller kann und genau, bin dann durchs Brandenburger Tor gelaufen und da war einfach total Euphorie und ja, es war ein unglaubliches Gefühl, unglaublich, Gänsehaut. Und dann, als ich über die Ziellinie kam, musste ich auch wieder direkt weinen. Ihr hättet euch schon denken können. Genau. Und dann, ja, habe ich die Medaille gekriegt. Und es war das schönste Erlebnis meines Lebens, kann man wirklich so sagen.
Okay, das ist big. Oh, wow. Also das schönste Erlebnis deines Lebens, das ist, okay.
Gut, du bist noch jung.
Also nicht nur
du bist jung. Aber wow, ehrlich. Das heißt, würdest du auch anderen die zuhören und vielleicht noch nie einen Marathon gelaufen sind, würdest du sagen, probiert's? Ich weiß ja, du wolltest vor einem halben Jahr auch noch keinen Marathon laufen, bist eher so ein bisschen durch Zufall dazu gekommen, aber die Geschichte mal außen vor, würdest du jetzt im Nachgang sagen, ja, Marathon lohnt sich, trotz der Vorbereitung?
Ja. Es ist ein sehr, sehr intensives Training. Es verlangt sehr, sehr viel ab. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Also es lohnt sich schon während des Trainings. Du merkst einfach, zu was du imstande bist. Das ist nicht nur körperlich, dass du merkst, wie stark du aufbaust, sondern auch mental, was du für eine Willenskraft eigentlich haben kannst. Und das hättest du mir erzählt, dass ich jetzt einen Marathon laufe in so einer kurzen Zeit, das hätte ich dir nicht geglaubt und ich habe es geschafft. Also es ist nicht nur dieses Event an sich, sondern auch, dass du dir selbst mal beweisen kannst, was, zu was du eigentlich imstande bist. Ja.
Voll gut.
Deswegen klare Empfehlung.
Voll gut. Also es steckt ja beinahe an, deine Ausstrahlung, deine Meinung zu dem Rennen. Das ist ganz cool. War es dein erstes Rennen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Also hast du schon mal eine Medaille bekommen?
Ja, es war jetzt mein drittes Rennen.
Okay.
Ich bin im März den Frankfurter Halbmarathon gelaufen und im Juni den Hamburger Halbmarathon.
Okay, aber das war jetzt doch das emotionalste Erlebnis dann für dich.
Ja, auf jeden Fall.
Weil es die Distanz war, weil es der Marathon war im Vergleich zum Halbmarathon? Also machte das den Unterschied wirklich, dass die Herausforderung so eine deutlich größere ist?
Würde ich schon sagen. Also die Halbmarathons, das war auch eine super Erfahrung und auch vor allem der erste, ne? Wenn man da das erste Mal dann wirklich an so einem offiziellen Wettkampf mit teilnimmt und das auch schafft, das ist auch super emotional, aber das, was gestern war, das war einfach nochmal ein ganz anderes Level. Also nicht nur Berlin, sondern auch die Distanz und das Training ist halt auch einfach nochmal anders, ne? Es verlangt einfach nochmal viel mehr ab. Ja, deswegen Marathon ist nochmal was anderes.
Gibt es schon Reaktionen so aus deinem Umfeld?
Ja,
und?
Ja.
Positiv oder ansteckend
Klar,
oder whatever?
Total.
Okay.
Also gestern schon während des Laufens viele Freundinnen und Familie, die haben mich verfolgt live und haben mir dann auch währenddessen mal geschrieben und haben dann natürlich auch gesehen, als ich im Ziel ankam, haben mir geschrieben, mir gratuliert. Ich habe so viele Glückwünsche bekommen. Das war echt ein schönes Gefühl.
Hattest du dein Handy dabei? Also hast du währenddessen dann die Nachrichten bekommen und gelesen?
Ja.
Also du wurdest also live aus der Ferne angefeuert, nicht nur von den Zuschauern am Rand, sondern okay, krass.
Ja. Ich habe sogar meinen Freund per Videocall einmal angerufen.
Nein.
Als es mir noch doch.
doch. Als es dir schlecht oder als es dir gut ging?
Ja, als es mir gut ging.
Gut.
Sehr also gut. Okay, aber du hast nicht angehalten, bist weitergelaufen.
Nee. Okay. Alles im Laufen.
Und um dich herum haben die Leute dann so in die Kamera gegrüßt, so ins Handy gegrüßt oder waren die genervt davon, dass du da so locker flockig nebenher läufst und sogar noch die Zeit und die Muße hast und den Atem vor allen Dingen
zu telefonieren? Das war denen, glaube ich, egal.
Okay.
Die haben sich auf sich selbst konzentriert.
Okay.
Emily, weißt du, was ich so beeindruckend bei dir finde? Du hast das für dich getan. Du bist gar nicht nach außen so gerichtet. Ich kenne dich ja ein bisschen. Du bist gar nicht die große Influencerin, obwohl du hier wahnsinnig gut gerade ausreden kannst. Du hättest das Potenzial. Du hast das wirklich für dich gemacht. Das finde ich so toll. Und ich glaube, so geht es ganz, 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 ganz vielen anderen auch. Das ist das Schöne an diesem Laufsport, dass der einem persönlich so viel gibt. Aber darf ich deinen Account bei Insta trotzdem nennen für die Leute, die sich jetzt für dich interessieren?
Klar, gerne.
@emelottaruns, EmelottaRuns. Das
Wir
ist
packen
die
es
Emily.
Auch in die Shownotes.
Momentan,
das ist vielleicht einfacher.
Momentan hat sie 66 Follower.
66? Das okay, dann machen wir 67 draus. Weil
Nein,
ich hier noch nicht folge.
Ich weiß, dass dir das gar nicht wichtig ist, aber ich finde, du bist so inspirierend. Und deswegen finde ich es gut, wenn andere sich weiter durch dich anstecken lassen.
Du bleibst dran, offensichtlich.
Ich bleib dran. Ich habe mich auch schon für den nächsten Halbmarathon angemeldet. Wann der nächste Marathon kommt, weiß ich jetzt noch nicht. Aber der kommt nächstes Jahr wahrscheinlich dann auch.
Aber da hast du jetzt noch nicht so spontan gesagt, das muss Marathon sein?
Nee, tatsächlich nicht. Noch keine Gedanken gemacht. Hamburg?
Ja.
Ist der gut?
Der ist gut, ja.
Also im Halben gab es sehr viele Höhenmeter. Das hat mich so ein bisschen abgeschreckt.
den im Juni?
Ja.
Ja, okay. Man hat so ein paar Wellen drin, aber also man kann jetzt nicht von Höhenmetern
sprechen. Ja, Emily ist jetzt auch anspruchsvoll. Sie ist jetzt den flachsten und schnellsten Marathon der Welt so ungefähr gelaufen.
Ja, aber sie merkt sie ja nächstes Jahr gar nicht mehr. Da fliegt sie dann drüber. In unter 4 Stunden.
Na, das glaube ich muss gar nicht sein. Aber stimmt, das müssen wir noch erwähnen. Du bist 4:53 gelaufen. Negative Split, also hinten raus immer schneller geworden. Ich glaube, du kannst tatsächlich könntest schon jetzt unter 4,5 Stunden laufen. Aber du wolltest genau das ja nicht. Du wolltest ja ein schönes Erlebnis haben. Und ich glaube, das ist dir so total gelungen. Also Respekt. Ich freue mich riesig, dass das alles so gut geklappt hat. Ich bin ein bisschen neidisch auf diese Emotionen, die du da mitgenommen hast. Und ich finde das wahnsinnig ansteckend. Also vielen, vielen Dank. Cool, dass du bei uns auch im Podcast jetzt warst. Und
ja, danke, dass ich da sein durfte.
Wir hören uns sicher wieder.
Auf jeden Fall.
Gute Erholung dir.
Dankeschön, euch einen schönen Tag.
Emily.
Macht's ciao. Gut. Tschüss.
Ciao. Und wir machen jetzt weiter mit
Nerd Talk
und den ganz, ganz schnellen.
Oh, ja.
Ich habe Peinliches zu berichten.
Oh je.
Ja. Gleich geht's weiter.
Gibt's mehr.
Martin hatte gesagt, er hat ein Intro.
Martin macht ein Intro.
Ja.
Martin, dein Intro.
Boah, ich bin noch immer ganz bewegt von unserem schönen Gespräch mit Emily, die ihren ersten Marathon in Berlin gefinisht hat. Jetzt fällt es mir ganz schwer, hier Nerd Talk zu starten. Aber als Verstärkung, Henning, haben wir uns jetzt noch Kollege Urs Weber dazu geholt, der deswegen berufen ist, mit uns jetzt über auch so ein bisschen die Elite-Ergebnisse zu sprechen, weil Urs, du bist ja derjenige, der seit XY Jahren beim BMW Berlin Marathon alle Pressekonferenzen leitet. Und jetzt wurde mir zugetragen, ich war nicht bei den PKs, weil du warst ja da. Mhm. Stimmt es tatsächlich, dass du eröffnet hast, dass du in Lauflegende Uta Pippich verliebt warst damals? War das dein Einstieg tatsächlich in die PK?
Es wird spannend. Es wird gleich spannend.
So kommt das dann raus.
Ja, okay. Ja, hast du es so eröffnet? Tatsächlich? Es wurde mir zugetragen.
Das war natürlich nicht die Eröffnung. Nein, ganz kurzer Schwenker.
Er ist rot geworden und stammelt jetzt.
Natürlich waren wir damals alle in Uta Pippich verliebt. So habe ich das bei der Pressekonferenz gesagt und sie eingeführt. Weil Uta Pippich war bei der Pressekonferenz im Vorfeld des Rennens. Und das war, also erweiterter Nerd Talk ist er. Das fand ich nämlich dieses Jahr das Tolle vom Veranstalter von STC-Events. Die haben ja aus Anlass eben des 50. Berlin-Marathons haben die ja ganz viele Legends eingeladen, wie sie das nennen, die Berlin Legends. Und dazu zählt natürlich dann neben vielen anderen Siegern, die da waren, Patrick Macau, Paul Taggart und ganz viele andere, eben auch Uta Pippich, die also unter anderem, also einer ihrer drei Siege war der 1990, das war der Vereinigungsmarathon, als der Marathon das erste Mal tatsächlich auch durch Ost-Berlin ging und die Strecke durch Berlin, durch Brandenburger Tor führte zum ersten Mal, ne? Und das war natürlich historisch und also tatsächlich bin ich damals auch gelaufen 1990 und Uta Pippich, warte mal, ich hatte das mal ausgerechnet, ich weiß es noch, ich bin 3:11 gelaufen, ich wollte unter 3 Stunden laufen, bin aber in der zweiten Hälfte jämmerlich eingegangen. Bei dem schlechten Wetter damals. Und Uta Pippich war damals wirklich die...
2:28 lief
sie. 2:28 und die war ja wirklich eine herausragende. Also es gab ja tolle deutsche Marathonfrauen vor ihr, aber sie war wirklich so ein strahlendes Bild. Eigentlich wie heute noch, aber es war sie damals eben auch schon. Und das war so toll, sie damals kennenzulernen. Aber ich weiß noch wie heute, wie ehrfürchtig wir waren so vor ihr. Und daran habe ich nur kurz erinnert.
Ja, gut, sehr gut. ja, sehr charismatisch war Uta natürlich und ist sie bis heute geblieben und hat so ein bisschen auch mit den Herzen der Zuschauer ja auch gespielt.
Ja.
So ihr Zeichen war ja so, dass das Herz geformt aus Daumen und Zeigefingern.
Das Herz geformt und so, du erinnerst dich, wie sie mit Kusshändchen nach links und rechts in die Zuschauer da ins Ziel eingelaufen ist.
In Boston oder Berlin.
Genau, bei ihren drei Boston-Siegen, Berlin-Siegen. New York, also sie hat ja wirklich Fans gehabt in USA, aber vor allen Dingen eben auch in Berlin natürlich. Sie kam aus Berlin, lebt jetzt wieder in Berlin und das merkte man auch da. Die ist also, setzt sich unglaublich für den Laufsport ein und die in der Laufszene sind, also jetzt sind wir schon mitten im Nerd Talk, die kennen sie alle und man merkt, wenn sie da irgendwo ins Athletenhotel kommt, kennen sie alle und sie freuen sich, sie zu sehen und sie macht nach wie vor auch sehr, sehr viel für den Laufsport, für den Nachwuchs auch.
Sollen wir direkt einsteigen mal in die Elite Frauen, was da so los war? Henning, was meinst du?
Gerne. Ich habe nicht so richtig viel mitbekommen.
Henning war übrigens, das müssen wir am Rande erwähnen, als Coach auch extrem erfolgreich. Jetzt am Wochenende dein bester Athlet lief
2:23:11.
2:23.
Ja, deswegen habe ich auch nichts anderes mitbekommen. Also ich habe mich auf meine beiden Athleten konzentriert im Vorhinein währenddessen. Und habe vor dem Rennen gar nicht gewusst, wer dort startet, wer das Rennen noch gar nicht richtig verfolgt.
Ha, da kannst du direkt mal die Peinlichkeit raushauen, die dir interessiert ist.
Also vielleicht müssen wir einmal, genau, also ich war quasi eigentlich nur als Coach da. Urs war wegen der Pressekonferenzen da. Du warst wegen RTL dort, Martin. Und
So halb,
genau.
Das ist vielleicht eine andere Geschichte.
Vielleicht erzählst du davon noch ein bisschen was. Wie gesagt, ich hatte das Rennen, das hat mich jetzt nicht im Vorhinein groß begeistert. Also es ging nicht um die Olympianorm. Ich wusste, es ist die 50. Austragung, aber ich hatte keine Ahnung, wer da war. Ich habe nur irgendwann, glaube ich, am Donnerstag oder Freitag ein Foto gesehen von Johannes Motschmann, Philemon Abraham und Hendrik Pfeiffer. Und da dachte ich, alles klar, das sind die drei deutschen Topathleten, die am Start sind, fertig. Hab dann im Athletenhotel am Samstag bei der Flaschenabgabe vom Elitefeld Sebastian Händel getroffen und dachte, ey Sebastian, wie geht's und startest du morgen? War eher so als, naja, er wird wohl nicht starten, weil habe ich ja nicht mitbekommen. Und er so, ja klar, und war völlig irritiert, dass ich, der bei Runner's World arbeite,
arbeitet. Du warst bei ihm zu Hause, hast
genau,
ein großes Porträt gemacht.
Genau. Also ich verfolge das ja schon sehr eng, aber irgendwie hatte ich das null auf dem Schirm, dass er da mitrennt. Und das war mir so abgrundtief peinlich. Also wirklich, ich habe mich dann auch entschuldigt, meinte so, ja klar, muss ich ja nicht drauf haben. Und er lief ja dann, was er gelaufen ist, dazu kommen wir gleich. Und ich habe ihn dann im Ziel auch nochmal getroffen und gesagt, ja, tut mir leid irgendwie und habe ihm gratuliert. Aber es ist mir echt peinlich. Also ich glaube, es wird auch noch nachhallen ein wenig, dass ich da einfach den Sebastian Händel null auf dem Schirm hatte.
Nun ja. Ja, über den müssen wir unbedingt ganz viel noch erzählen. Aber ich würde trotzdem jetzt gerne mit den Elite-Frauen beginnen. Wollen wir das so ein bisschen mal durchgehen? Wir haben eben von der extrovertierten Uta gesprochen, im besten Sinne. Mhm. Also wirklich nie aufdringlich extrovertiert, sondern sehr herzlich einfach. Die Tigist Ketema aus Äthiopien, die 50. Auflage gewonnen hat in 42. Die wirkte auf mich, wie so oft bei Afrikanern, Afrikanerinnen, sehr introvertiert. Kannst du das bestätigen von der PK? Wie war sie da?
Also sie war tatsächlich auch schon bei der Vorstellung der Elitefrauen am Donnerstag bei der Pressekonferenz. Und die Äthiopierinnen haben immer einen Übersetzer dabei und sie war aber extrem zurückhaltend. Ne? Also da merkt man, die tatsächlich, also gerade die Tigis, die war auf internationalem Boden sehr, sehr unerfahren und sehr, sehr scheu, sehr ängstlich. Mir tut das tatsächlich immer ein bisschen leid, weil wenn man mit denen dann besser in Kontakt kommt und übers Laufen reden kann, dann blühen die so richtig auf und sind total freundlich und fröhlich und man kann mit denen super viel Spaß haben. Aber die sind tatsächlich sehr, ja, so im konservativen Sinne scheu, ne? Und so war sie vor dem Rennen und dann nach dem Rennen ja auch, ne? Also sie kam ja ins Ziel und dann im Fernsehreport hieß es dann so, sie führt ein Tänzchen auf, weil sie die Hänse so geschwungen hat und so. Aber sie ist tatsächlich dann auch auf die Knie gegangen, hat Gott gedankt. Die sind sehr gottesfürchtig und übrigens die beiden anderen auch noch, die waren ja zu dritt auf dem Podium, drei Äthiopierinnen vorne, mit ihr noch die Mestawot Fikir und Bursena Mulati und übrigens auch Trainingskumpanin von Tigstar Sefa, ne, die letztes Jahr den Weltrekord gelaufen ist. Und also die waren super sympathisch, aber leider sehr schüchtern, ne? Und die sprechen ein bisschen Englisch, wenn man mit ihnen privat spricht, aber gerade die Tix Ketema sprach gar kein Englisch und war dann auch bei der Siegerpressekonferenz wirklich sehr zurückhaltend. Aber deswegen so schade auch, weil sie wirklich eine überragende Leistung geboten hat. Ein Startzielsieg quasi. Sie ist gleich von Anfang an, hat sie ihr Tempo gelaufen. Anfangs noch auf einer Zeit von einer flachen 2:16, ne, oder sogar schneller.
Knapp drunter.
2:15, ja.
Ja.
Und ist dann nachher ein bisschen langsamer geworden, aber wirklich ein herausragendes Rennen. Ne? Ich glaube, die ist jetzt unter den Top Ten, ne? 9 schnellste Marathonläuferin aller Zeiten und das bei ihrem erst dritten Rennen. Ne?
Naja, sie ist ja ein Debüt-Weltrekord gelaufen vorher, also das macht sie zur 9 schnellsten Läuferin, 2:16:07, hat das jetzt aber nochmal souverän bestätigt. Ich fand, das Frauenfeld war ja sehr früh, war klar, dass der Sieg nur über sie ging. Es ging noch eine weitere Äthiopierin am Anfang mit, die dann aber relativ zeitnah zurückfiel. Genau, das Ergebnis war trotzdem am Schluss eigentlich erwartet stark. Wir sind natürlich, und ich, ja, man ist fast müde zu sagen, wir sind natürlich in Berlin, sind wir schon jede Menge anderes gewohnt, waren im letzten Jahr völlig flashed, wenn ihr euch erinnert, von Assefas Fabelweltrekord, in dem Fall kann man das ja wirklich sagen. Deswegen dachte ich so im ersten Reflex, shame on me, okay, aber wenn man es dann einordnet, sehr richtig, Top 10 Ergebnis ever, also von daher schon ziemlich cool.
Ich hatte den Eindruck so ein bisschen bei den Frauen, also mehrere Frauen sagten das, ich glaube, die haben eher so ein bisschen mehr unter der Kälte gelitten. Oder es war ja nicht kalt, sondern am Morgen war es ja, es waren eigentlich unterm Strich ja perfekte Bedingungen, ne? Aber es sagt mehrere Frauen tatsächlich, auch Mila Kiryata, ja, nachher, dass ihr nachher kalt war beim Rennen. Nebenbei bemerkt, das sagten auch die Rennrollstuhlfahrerinnen besonders und die Handbikerinnen, dass ihnen recht kühl war, denn die Temperaturen gingen ja tatsächlich nicht sehr hoch dann nachher mehr im Rennen und es war ein bisschen windig, also vielleicht hat es tatsächlich so ein bisschen ausgebremst auch tatsächlich.
Meinst
und
du, tatsächlich?
Auf der zweiten Hälfte vielleicht, also ist meine Vermutung so im Frauenfeld vielleicht ein bisschen die Leistung so ein bisschen gedämpft, würde ich mal sagen.
Okay.
Also weil auch Melat ist ja nach einer starken ersten Hälfte dann auf der zweiten Hälfte etwas langsamer geworden. Na, anfangs war sie ja auch auf so 2:16 Kurs unterwegs, zur Halbmarathonzeit auch
nee,
noch.
Nee,
so.
2:19.
2:19,
auf deutschen Rekord.
Auf deutsche Rekord,
genau.
Ja,
also
ja, genau.
Irina Mikitenko ist 2:19:19 und ich habe ja auch alle Zwischenzeiten immer verfolgt. Irgendwann stand da mal bei Kilometer 25 prognostizierte Zeit 2:19:18, also eine Sekunde schneller.
Ja.
Also war sie so, sie ist angelaufen auf Rekord.
Sie ist 69:43 angelaufen, Halbmarathon und 10 Kilometer genau in 33:01.
Ja, genau. Also sie lief auf Rekord an. Ich habe auch ganz, ganz kurz mit ihr gesprochen nachher und sie meinte, ja, sie hätte es versucht, hatte aber Knieprobleme ja schon im Vorfeld, jetzt sehr speziell in den letzten zweieinhalb Wochen. Und hat es einfach probiert und dann hat sie es so ein bisschen zerlegt, lief 2:23, 40, genau.
Ja, zweite Hälfte ist sie über 4 Minuten langsamer gelaufen als die erste.
Ja.
Hat man auch gesehen, also ich habe sie ein paar Mal auf der Strecke ja eben gesehen, weil ich meinen Athleten Jan da verfolgt habe und der hat sie irgendwann kurz vorm Brandenburger Tor eingeholt, von daher habe ich sie ein paar Mal auf der Strecke gesehen. Der Schritt wurde ab 25 echt schwer.
Okay.
Also da war dann nicht mehr viel mit Vortrieb. Also das sieht man dann deutlich, wenn so eine Athletin nicht mehr das laufen kann, was sie eigentlich laufen möchte. So.
Ja, wobei trotzdem ein gutes Ergebnis, ohne Frage.
Definitiv.
Also, ja. 2:21:47, klar, deutscher Rekord 2:19:19, den kann die auch laufen mit ihrer Unterdistanzfähigkeit. Aber jetzt nach den Olympischen Spielen nochmal sich neu motivieren, aufbauen, dann mit Kniebeschwerden, dann war schon dann.
Das ist es ja. Sie ist ja die Einzige, die nach Paris wieder mit dabei war, jetzt im Herbst nochmal.
Ja.
Also schon spannend auch.
Sollen wir nochmal bei den Frauen tiefer in die Ergebnisse gehen?
Ja, wir müssen was ich noch sagen wollte, ja. weil wir immer über Bestzeiten, persönliche Bestzeitenrekorde reden. Die hat ein super Rennen gemacht. Ne? Also klar ist sie auf der zweiten Hälfte langsamer geworden. Ich rechne ihr das sehr hoch an, dass sie durchgelaufen ist da. Auch merkend, dass sie langsamer wird und Knieschmerzen hatte. Sie hatte dazu auch noch ein bisschen Fußprobleme, Schuhprobleme. Diesmal, die hat sich schon durchgebissen. Ne? Und Henning, ich habe es auch gesehen, so zum Schluss, das sah echt, man hat gemerkt, wie schwer ihr das fiel. Ne? Und auch in diesem Elitebereich. Ich finde das immer so ein bisschen tröstlich, dann zu sehen, dass die auch mal wirklich einen harten Tag haben. Ne? Und für eine Bestleistung eben, auch für einen deutschen Rekord oder persönlichen Rekord, da müssen eben alle Regler genau hochstehen und da muss alles genau stimmen, damit das zusammenkommt und dann passen kann. Ne?
Hattet ihr sie bei der PK? Vermutlich ja, auf jeden Fall.
Nein, sie kam tatsächlich nicht. Also wir hatten dann die zweitschnellste Deutsche, zu der wir gleich kommen, noch da, die super glücklich war. Aber ich glaube tatsächlich, Melat war richtig ausgekühlt und war übrigens auch so, die drei Erstplatzierten waren da, diese ersten drei Äthiopierinnen, die, als ich die begrüßte zur Pressekonferenz, die hatten alle wirklich bitterkalte Hände. Denen war noch richtig kalt und die waren noch nicht wieder so richtig angekommen.
Ja, die Siegerin hatte auch Magenprobleme. Das konnte man deutlich im Ziel dann auch verfolgen. Und sah entsprechend auch geschlagen aus, weil irgendjemand hatte oder mehrere hatten geschrieben, ja, warum guckt die so sauertöpfisch bei der Siegerehrung? Na, weil die einfach wirklich Bauchschmerzen hatte und dann auch so das große Alkoholfreie ansetzen musste, was ja sonst hervorragend schmeckt, aber ich glaube, da hatte die gar keinen Gieper drauf. In
dem hat sie aber ganz stolz mitgenommen. Die kriegen ja so ein 5-Liter-Glas, ne? Okay, oder ist das 5 oder 3, ich weiß gar nicht. Und 3 Liter, ne? Und das haben die aber alle stolz dann mit ins Athletenhotel gebracht.
Sehr gut. Sehr gut. Ja, du hast schon gesagt, es gab so eine Überraschung aus deutscher Sicht mit Melina Wolf. Die lief 2:27:34, hat sich enorm gesteigert, um 3-4 Minuten. Ja, sag mal ein bisschen was über sie. Also, du hast sie ja dann jetzt getroffen.
Sie kam wirklich dann überglücklich dann auch zur Siegerpressekonferenz und war also dann die zweitschnellste Frau auf Platz 18 im Ziel. Wahnsinnsleistung. Du sagst es, über 3 Minuten ihre persönliche Bestzeit verbessert. Und das Besondere an ihr, und das muss man so hervorheben, ist, sie ist Amateurin, ne? Also sie ist berufstätig. Dazu ist sie junge Mutter, ne? Ihre Tochter geht noch in die Kita und hat dann so ein bisschen beschrieben, also wie sie tatsächlich die Tochter jetzt auch vorsorglich eine ganze Woche mal aus der Kita rausgenommen hat, damit die nicht noch irgendein Virus reinschleppt und sie sich noch eine Erkältung holt in der Woche vor dem Berlin-Marathon. Hat sich also wirklich dann als Hobbyläuferin, so ambitionierte Amateurin vorbereitet und läuft hier eine 2:27, also richtig Hut ab, ne? 2:27:34, ein ganz stetes Rennen auch gelaufen, mutig, ne? Also die hat eine längere Laufkarriere, ist aber erst, ich glaube, ihr zweiter Marathon sowieso gewesen, erst tatsächlich nach der Geburt ihrer Tochter angefangen, Marathon zu laufen. Und unter diesen Umständen wirklich Hut ab. Ne,
ganz ja, und hatte Spaß. Scheinbar noch ein bisschen mehr im Tank, weil sie ist 1:14:41 gelaufen, die erste Hälfte, und die zweite 1:12:53, also fast 2 Minuten schneller. Ja. Das spricht dafür, da wäre noch mehr gegangen, wenn sie von Anfang an mutiger angelaufen wäre. Ja. Also Wahnsinn, echt. Und das so aus dem Nichts. Also zumindest für mich, ich hatte sie null auf dem Schirm. Das deutsche Frauenfeld war ja auch sehr überschaubar. Also es gab ja neben Melat, Kejeta jetzt keine große, bekannte Top-Favoritin aus deutscher Sicht. So alle anderen irgendwie verletzt oder waren gerade bei Olympischen Spielen oder nicht in Form. Von daher hatten da jetzt mal so andere ihre Chance und haben sie auch offenbar sehr, sehr gut genutzt, sich da ins Rampenlicht zu laufen. Wirklich cool.
Tabea Thiemann war noch da.
Ne? Na, Tabea war gemeldet, war aber schon vor Wochen klar, dass sie nicht starten wird.
Ja. Genau. Ja, Thea Heim war gemeldet, die startete auch nicht. Also von daher, war das.
Lisa Hubacek war auch schon gemeldet.
Die hat sich hervorragend geschlagen.
22. Platz, ne?
Ja, die hat auch ihre Bestzeit um
also dritte Deutsche, 22. Gesamtrang, müssen wir, glaube ich, immer mal so ein bisschen, bevor man hier völlig durcheinander
kommt. Hat ihre Bestzeit auch um 3 Minuten verbessert, von der 2:36 auf 2:33. Das ist richtig stark.
Ja. Das sind eher negativ Split, nee, positiv Split, also leider andersrum. 1:15:04 angelaufen, 1:18:19 ja, die zweite Hälfte.
Ach, das riskiert.
Ja, das ist ja eher auch die Normalität im Marathon. Ne?
Jetzt muss man sagen, in Berlin, bei dem Weltklassefeld und bei der Masse von Spitzenläuferinnen und Läufern geht dann sowas ja leider unter. Ne? Das ist immer sehr, 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 sehr schade. Ja. Ich glaube, den Athletinnen und Athleten ist das egal. Die freuen sich über ihre Leistung. Ja. Aber wenn man da so, ich saß jetzt da also am Ziel, ich hatte immer Ziel und auch Zieleinläufe im Blick und trotzdem, du überreißt das gar nicht. Also da kommen so viele so geballt auch in dem Zeitbereich ins Ziel gerannt, dass tut mir dann ein bisschen weh, aber die Athleten, denen geht es vor allen Dingen um die Zeit, die später in der Liste steht. Ja. Und die wissen, dass sie geliefert haben. Und ob sie dann ein bisschen Fame am Ziel bekommen haben oder nicht, ist denen hoffentlich völlig egal.
Ne? Ich habe viele, viele Emotionen, viele Tränen gesehen, auch bei den Leuten, die da voll in der Masse, wo niemand wirklich für die einzelnen Athleten dann angefeuert hat im Ziel, weil die da wirklich ab 2:30 ist das ja ein durchgängiger Strom, der da ins Ziel kommt, womit du andere Marathons gewinnst, bist du da, keine Ahnung, auf Platz 200 oder so, ich weiß es gar nicht, das ist schon Wahnsinn.
Es laufen
Wahnsinn,
knapp 3000 unter 3 Stunden in Berlin, das muss man auch sehen. Ja. Ne? Und also die Zahlen müssen wir ja auch nochmal nennen. Ne? Also Berlin ist jetzt der größte Marathon der Welt, was die Finisher-Zahlen angeht. Das war ja das große Ziel des Veranstalters, eben auch mit dieser Starterzahl von über 58.000 wollten die über 50.000 Läuferinnen und Läufer ins Ziel bringen. Das haben sie dicke geschafft. Ne? Jetzt kam die Zahl raus, über 54.000 Finisher beim Berlin-Marathon. Wahnsinn, ne? Das war eine riesig große Zahl.
Ja, lass uns das vielleicht hinten raus auch nochmal so ein bisschen diskutieren. Was ist euch noch beim Frauenfeld so aufgefallen? Irgendwas, was noch unbedingt erwähnenswert ist? Warum hast du keine Frauen am Start gehabt?
Die Punkt 1, in der Trainingsgruppe sind deutlich weniger Frauen als Männer. Und die meisten starten in Frankfurt. Also
Frankfurt ist ja genial.
Genau, Frankfurt oder Bremen. Manche laufen auch gar keinen Herbstmarathon, haben sich nur auf den Frühjahrsmarathon konzentriert. Ist halt so. Und in Berlin ist es ja nicht so einfach reinzukommen. Ne? Von daher, da sind die anderen Marathons dann leichter. Du musst entweder Glück haben, Losglück haben oder eine bestimmte Zeit laufen, um in Berlin sicher am Start sein zu dürfen. Ich glaube, bei den Jungs ist es 2:45 musst du vorweisen, um fest reinzukommen. Bei den Frauen unter 3, glaube ich.
Wenn man Hauptklasse ist.
Genau, irgendwie sowas in der Richtung. Und ja, gut, wenn du das halt noch nicht kannst, dann ist es halt schwierig, damit zu planen. Ne? Kriegst du im Zweifel keinen Startplatz, dann läufst du lieber Frankfurt.
Frauenfeld,
Urs? Ehrlich gesagt, ich hatte so ganz viel konnte ich mir noch nicht anschauen, aber was mir gleich ins Auge stach, weil es gleich vorne auch mit den Anfangsseiten ist, die Lisa Whiteman aus Australien hat in der Altersklasse 45 eine Zeit gelaufen von 2:24:40. Ne? Und also mit AK 45, 12. Platz. Riesige, große Leistung. Das war die, wir haben eben mal kurz geschaut, Henning, mal geguckt, die zweitschnellste Altersklassenleistung, die jemals gelaufen ist. Und schon.
Aber 2 Minuten am Weltrekord vorbei in der Altersklasse, ne?
2:22
als 45-jährige Frau, das ist schon.
Ja. Ja, mir fiel natürlich noch Kelly Thackeray auf. Die ist, was ist sie geworden? Siebte in 2:20, weiß gar nicht was lief sie?
2:21:24.
Da muss ich jetzt einfach aus meiner eigenen Geschichte so ein bisschen erzählen. Ich bin nämlich gegen ihren Vater gelaufen.
Ach nee.
Carl. Echt? Sie heißt Kelly, er heißt Carl Thackeray. Und der ist deswegen so irgendwann mal bekannt geworden, weil er Steve Jones paste zu Weltrekord in Chicago, 85. Und ich war ja 85, war ich auch in Chicago in diesem Rennen, lief meinen zweiten Marathon. Und Carl Thackeray hat ganz lange da einen richtig, richtig guten Job gemacht. Zu Zeiten, wie der Henning gar nicht weiß, du weißt es noch ein bisschen, wo es eigentlich noch keine Pacer gab.
Nee, ich bin da nicht geboren, Mann.
Du bist ja noch niemals geboren. So. Da gab es eigentlich keine Urs, da gab es keine Pacer. Ja. Das war nicht gesetzt, wie heute, dass jemand gepaced hat. Der Steve Jones hat seinen eigenen Pacer. Er hat gesagt, hier ist jemand bei mir aus England, der wird mir jetzt die Pace machen. Das war völlig ungewöhnlich. Und Karl lief dann bis über 30 Kilometer vorne, machte für Steve Jones über 30 Kilometer das Tempo. Mhm. Und das ging mir sofort durch den Kopf, als ich hier Thackeray in der Ergebnisliste, nein, nicht in der Ergebnisliste, als der Sprecher im Ziel die gesehen, ankündigte. Ne? Nee, der rief das. Auch. Ah, sie war auch im Fernsehen. Ja. Dachte ich, das musst du doch mal gucken, ob das die Tochter ist. Und es ist die Tochter.
Sie wurde irrtümlich als Amerikanerin vermutet. Ja, ja, nee, aber sie war tatsächlich im Fernsehen. War schön zu sehen. Ja. Die war total freudestrahl. Die war so happy. Ne?
Also die hat auch einen großen Schritt gemacht. Ja, aber die Geschichte muss sich jetzt unbedingt loswerden noch. Aus Zeiten, wo es noch keine Pacer gab, war das einer der ersten Pacer.
Wirklich. Wenn man persönlichen Bezug hat, dann ist es nochmal doppelt schön. Ne?
Wobei ich gestern dachte, beziehungsweise als ich dann das Rennen im Livestream mir abends nochmal anschaute, dachte ich so, eigentlich ist es schade, dass auch die Frauen immer diese riesen Pacer-Männerfelder dann haben und eigentlich gar kein Frauenrennen so richtig zustande kommt. Das war ja gestern, wir hatten es ja schon, das war ja ziemlich zu Beginn klar, dass die Tigges da als Erste ins Ziel kommen wird und die hatte ja 2 Minuten Vorsprung und das fand ich dann fast schon ein bisschen schade, dass es kein Rennen Frau gegen Frau so richtig gab. Ne? Mhm. Das irgendwie muss ich sagen, ich mag diese Jagd nach Bestzeiten, diese Weltrekord-Hatz, die ja dann bei den Frauen mehrheitlich funktioniert mit Pacern. Also diese reinen Frauenrennen, wie es in London oder Boston der Fall ist, haben irgendwie auch was. So, so Frau gegen Frau und dann geht es am Ende, wie bei den Männern, kommen wir ja auch gleich zu, das war ja bis zum Ende super spannend, wer da gewinnt. Mhm. Und irgendwie mag ich diese Rennen fast lieber.
Muss ich mich jetzt entscheiden für eine Art des Rennens? Ich mag lieber diese gemischten Rennen, weil es oft auch die Situation geben kann in einem reinen Frauenfeld, dass viele Frauen noch ganz, ganz alleine da unterwegs sind dann im Spitzenbereich. Also dann läufst du 2:34, ohne hinter dir vor dir irgendwen zu haben.
Ja.
Das ist dann eher so ein Handicap davon. Wie hat Marc Milde, der Race Director, wie hat der das Frauenergebnis beurteilt, Urs? Hat der dazu irgendein Statement bei der PK abgegeben?
Also Marc war insgesamt super zufrieden. Ne? Also als Race Director mit so einem Outcome bei dem Rennen. Also das war immerhin, wenn man ein Gradmesser sind ja immer die addierten Siegerzeiten, also vom schnellsten Mann und der schnellsten Frau. Und wenn man das vergleicht, dann war das der viertschnellste Berlin-Marathon aller Zeiten.
Oh, ja.
Und ich meine, letztes Jahr hatten wir diesen wahnsinnigen Weltrekord bei den Frauen. Davor das Jahr Eliud Kipchoge als Sieger. Also es gab herausragende Jahre, aber trotzdem, dieses Jahr war sehr, sehr schnell. Das schnellste Marathon aller Zeiten. Also da sieht man die Hochklassigkeit dieses Jahres. Also auch wenn vielleicht für den einen oder anderen so diese ganz, ganz großen Namen gefehlt haben, die man aus der Marathonszene oder aus der Sportszene so im Marathonbereich dann kennt. Aber es zeigt sich eben auch hier, dass auch die, es wurde manchmal so genannt, wobei ich den Ausdruck gar nicht mag, die zweite Garde. Es gibt keine zweite Garde, sondern es sind Weltklasseläufer. Ne? Es sind also fast 19 Frauen sind unter 2:30 gelaufen, ne, in Berlin gestern. Und das ist also ein Weltklasse-Niveau. Ne? Das ist nicht irgendwie zweite Klasse oder so, sondern es ist Weltklasse-Niveau. Ne? Und die natürlich haben die afrikanischen Länder, Nationen noch größere Probleme als wir in Deutschland auch, Nominierungen für die Olympischen Spiele aufzustellen, wenn sie nur 3 Läuferinnen hinschicken können. Ne? Das war ja bei uns in diesem Jahr genauso. Ne? Also deswegen überhaupt kein Abstrich, was die Leistungsklasse da anging an der Spitze. Und auch die Dichte des Leistungsfeldes war unglaublich groß da bei den Frauen jetzt auch in diesem Jahr.
Mhm. Kommen wir zu den Männern, oder? Irgendjemand von euch Mengesha als Favoriten vorher auf der Liste gehabt?
Ich wusste ja nicht, wer startet, von daher nein. Also nee, absolut nicht. Aber Mocky wusste es offenbar.
Ja, im Stream hat sich auf ihn eingelassen. Bei RTL hat Sabrina Mockenhaupt als Expertin bewiesen, dass sie Expertin ist. Mocky, genau, ihr Spitzname in der Szene. Und hat auf Mengesha getippt und hatte recht. Ja, der hat gewonnen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich behaupte schon fühle mich auch als Experten, aber ich hätte jetzt nicht auf ihn getippt.
Wer war dein Favorit?
Der Mengesha war vor 2 Jahren, war er mal Siebter in Valencia beim Marathon, war dort seine bisherige Bestzeit gelaufen von 2:05:29. Oh. Hat sich mithin also auch über 2 Minuten, deutlich über 2 Krass. Minuten verbessert auf jetzt eben 2:03:17, mit dem er gewonnen hat. Der kam, ich glaube, es war erst sein dritter Marathon.
Sein dritter Marathon hat Degu vorher gewonnen, ja. Einmal letztes Jahr, ja. Und war bei der WM immerhin Sechster. Ja. Also der war schon natürlich ein Top-Mann. Mhm.
Er selbst hat es so ein bisschen genossen, sagte er nachher, dass er gar nicht so zum engsten Favoritenkreis gezählt wurde. Also zum Erweiterten natürlich, er kam ja auch... Ja, und mit Bahnläufen, Bahnergebnissen, also schnelle 10.000er-Zeiten, 5.000 auf der Bahn und ist dann eben zum Marathon gewechselt. Das war sein Vorteil so ein bisschen. Also gerade auch im Rennverlauf dann, wie ich ja gezeigt habe, ja. Sprechen wir vielleicht gleich noch drüber. Aber er hat so ein bisschen gegrinst und meinte, es war vielleicht sogar ganz gut, dass er nicht so hoch gehandelt wurde, sondern so ein bisschen Underdog war und dann eben ja auf der Strecke dann, gerade auf der zweiten Hälfte, sich dann ganz vorne zeigen konnte.
Die sind ziemlich forsch hier angelaufen auf 2:01. Ja. Und das relativ konstant über die ersten 20 Kilometer so etwa.
War das der Plan von Anfang an?
Nee, ich weiß, mir hatte Marc zukommen lassen, dass sie in der 61:30 eigentlich die schnellste Gruppe vorne anlaufen wollte. Also so ist mir mitgeteilt worden vom Race Director. Und stattdessen liefen sie aber eher eine 60:30 an, also eine Minute schneller, was in dem Bereich, wie wir wissen, eine Welt ist. Und
ja, bislang, genau wie du sagst, Martin, also die sind die 10 angelaufen in 28:42. Ne? Ja. Das wäre eine 2:01 flach gewesen.
Flach gewesen.
Und das konnten sie dann nicht halten.
Ne? Das war ein Tick zu schnell. Dann sind die Pacemaker sehr früh rausgegangen, schon ab 25 war kein Pacemaker mehr dabei. Dann war sofort auch Unruhe in dem ja noch immer sehr großen Männerspitzenfeld von 9 oder 10 Läufern. Ja. Hat jeder mal Initiative übernommen, aber ab da war eigentlich das Tempo unruhig dass es auch langsamer wurde, dann langsamer wurde und über 3 Minuten, die dann schließlich irgendwann liefen. Was war jetzt in Berlin in der Männerspitze lange schon nicht mehr gesehen haben. Ja, stimmt. Wobei, man muss sich mal vorstellen, 3 Minuten auf dem Kilometer. Ja.
Aber was hat René Hieb mit dem Livestream gesagt? Die laufen jetzt so schnell wie Tigis Assefa letztes Jahr bei ihrem Weltrekord. Also so, das ist schon beinahe erbost, dass die sich erlauben, so langsam zu laufen.
Aber das hat René da schon richtig auf den Punkt gebracht. Also klar. Definitiv. Ja.
Aber ich fand das Rennen super spannend. Ja. Also ne, anders als das Frauenrennen, wo von Anfang an klar war oder relativ schnell klar war, da läuft einer einsam vorne weg, war das einfach ja bis zum Ende Mann gegen Mann. Richtig geiler Kampf.
Absolut,
mit Tempoverschärfung und der Kandi läuft nochmal ran, obwohl er vorher weg war und ist dann wieder weg. Also ich fand's geil. Ich habe es ja wie gesagt im Stream dann nur nochmal angesehen im Nachhinein. Ich fand's super spannend.
Also ich fand's auch, die sind, wie du eben sagst, die sind super schnell angelaufen. Ne? Also 10 in 28:42, Halbmarathonzeit unter 61. Durchgangszeit 60:57 und dann als Kibiwot Kandi dann so bei Kilometer 28 dann den ersten Vorstoß mal gemacht hat, da wurde es dann ein bisschen unruhiger und dann waren so noch 8 Leute an der Spitze. Aber toll, ja, also genau wie du sagst, Henning, ich fand auch, das war so ein spannendes Rennen, ne? Und auch gerade dann, dass die mal das Tempo mal auch rausnehmen und dass dann keiner direkt vorsprecht, ne? Dass die dann, also rausnehmen, in Anführungsstreichen, die laufen dann mal einen Kilometer in 3:04 oder 5, bevor sie dann wieder beschleunigen nachher. Und das hat so spannend gemacht, weil man gesehen hat, so diese Gruppe von 8 oder dann 6, die sind eben zusammengeblieben, ne? Also bis ins letzte Streckenviertel. Und das ist natürlich ein Rennen, auch übrigens in Berlin sieht man das eher selten, weil es meistens ja so auf Protagonisten ausgerichtet ist, dass die schnelle Zeiten laufen können. Und hier hatten wir jetzt eben tatsächlich so 6, 8 Läufer, die da an der Spitze waren, alle mit also es waren ja 5 Bestzeitenläufer mit Bestzeiten von unter 2:05. Da wusste man also, das Leistungsniveau ist hoch. Da sind also einige dabei, die man auf jeden Fall von vornherein nicht abschreiben kann. Ne?
Wisst ihr, warum die das gemacht haben in diesem Jahr, das Feld so dicht zusammengestellt haben? Weil es war ja eine Riesengruppe am Anfang und Du hast auch gemerkt, an den Verpflegungsstationen völliges Chaos.
Ja.
Also, die sind ja beinahe über, also es ist niemand gestürzt, soweit ich es gesehen habe, aber es war absolutes Chaos. An jeder Verpflegungsstation haben zwei Leute ihre Flaschen nicht bekommen. Ja. Und es wirkte echt sehr, sehr unruhig von Anfang an.
Ja, normalerweise war ja Mark Mildes Strategie immer auf einen super top Star zu setzen, und das konnte er auch problemlos in den letzten Jahren, weil den gab es, der stand zur Verfügung mit Kipchoge oder davor in den früheren Jahren auch Gebrselassie. Das hat sich einfach dieses Jahr nach den Olympischen Spielen nicht angeboten. Ich glaube, das war ein Ding, dass es den nicht gab. Zweitens, dass eben er bestimmt bedrängt worden ist von Athletenmanagern und Trainern und so weiter, dass die Athleten, die bei den Olympischen Spielen nicht zum Zuge gekommen sind, eine Chance gesucht haben oder suchen, im Herbst jetzt einen Marathon zu laufen. Drittens bestimmt auch, dass er das Geld, weil er musste nicht so viel Geld für einen Mann ausgeben, dass er das Geld zur Verfügung hatte, um ein größeres, breiteres Spitzenfeld zusammenzustellen. Ich glaube, es waren so viele Dinge, die da zusammenkamen. Im Nachhinein muss man sagen, bin ich bei dir. Ich fand es gut, dass Berlin mal jetzt ein Rennen hatte, was einfach vor allen Dingen spannend war. Also da bin ich auch bei dir, dass man wirklich bis auf die Zielgerade unter den Linden nicht wusste, wer das Ding gewinnt. Schon mal ein großartiges Finale auch so hingelegt hatte in einer ähnlichen.
Das war tatsächlich so Taktikrennen. Ne? Korthut ging ja dann schon mal bei Kilometer 38 nach vorne, machte so ein bisschen das Ding, machte dann die Lücke auf, wo dann also Mengesha nur mit ihm mitlief. Ne? Und da dachte ich dann, oh, war das nicht zu früh, ne, beim Korthut. Aber wahrscheinlich wusste er, dass der Mengesha ein guter Bahnläufer ist, deswegen von der Grundschnelligkeit wahrscheinlich schneller ist, und wollte es so probieren. Fand ich aber irre spannend. Ne? Also ja. Da war jeder Meter. Also gerade, ich finde dann so, wenn die dann auf die Straße unter den Linden einbiegen, ne, und wenn das dann der Schlussstretch losgeht und es wird nochmal alles reingelegt, dann diese, ich weiß gar nicht, 400 Meter, also vom Brandenburger Tor, die Top-Läuferinnen oder Läufer, also seit letztem Jahr auch Läuferinnen, laufen ja dann so immer so 60 Sekunden etwa, ne, vom Brandenburger Tor bis ins Ziel. Und dass das diesmal so spannend ist, da, ne, das war also... Ja, lange nicht mehr gesehen, solche Zieleinläufe.
Ja, Platz 1 bis 4, 2:03:17 der Sieg und 2:03:37, 20 Sekunden der vierte Platz vom Stephen Kiprop, der einen Kilometer vom Ziel noch sicherer zweiter, dritter war und dann noch abgefangen wurde. Das war schon alles ganz schön wild da, was da so stattfand. Klasse Rennen, klasse Ergebnis, also unbedingt, Hat mal ganz gut Berlin gestanden, so ein dramatisches Finale bei den Männern zur 50. Auflage. War cool.
Platz 10, finde ich, fällt mir gerade auf. Startnummer 66.565. Hat der eine ganz normale Startnummer? Kein Elite-Athlet?
Oh, gut, dass du
2:05:54. Derse Kindi Kassi aus Äthiopien. Ist ja sensationell.
Sehr wahrscheinlich
auch noch nicht
nachgemeldet.
Nachgemeldet?
Naja, also irgendwie sich beim Veranstalter nachgemeldet.
Ja, kann durchaus sein, ne? Na, wobei, nee. Na, egal. Okay. Wollen wir zu den deutschen Athleten kommen, zum deutschen Rennen? Oder ist euch noch vorne was aufgefallen?
Ah ja, jede Menge.
Ich fand zum Beispiel auch da, dass das Rennen so durchgewürfelt wurde, ne? Und dass man da auch die Dichte der guten Läufer sieht, also aus... Vor allen Dingen aus Äthiopien und Kenia, aber auch Japaner sind jetzt diesmal ganz gut in Erscheinung getreten da. Und auch Namen wie Kibbewot Kandy, ne, der mal den Halbmarathon-Weltrekord inne hatte, dann der erst um eine Sekunde verbessert wurde, der ganz hoch gehandelt wurde, so ein bisschen vorher. Der ist aber dann, konnte das Tempo vorne nicht mitgehen. Ne? Der ist dann also in 2:06:46 13. geworden. So zeigt, dass der Rennverlauf und die Vorhersage beim Marathon unglaublich schwer sind.
Ja, absolut. Also tatsächlich beim Marathon passiert speziell auf den letzten, wie wir wissen, auf den letzten 2-3 Kilometern nochmal ganz gewaltig was, und auch bei den Tops. Also das war jetzt in Berlin bei einigen der Fall. Ja, die deutschen Ergebnisse waren auf Männerseite auch grandios. Also ich glaube, das können wir direkt vorweg sagen, 3 Deutsche in einem Rennen unter 2:09, das ist schon ziemlich einmalig. Ja, und dein Freund Sebastian.
Ja, Sebastian Händel wusste ich von Anfang an, das war mein Top-Favorit. Ja. Auf jeden Fall. Nee, also man muss schon sagen, unabhängig davon, dass ich, wie gesagt, einfach keinen Peil hatte, wer in diesem Jahr beim Berlin-Marathon startet, war er definitiv von den Jungs aus deutscher Sicht, die jetzt gemeldet waren, auch nicht der Favorit. Also da war, glaube ich, ein Hendrik stärker eingeschätzt, ein Samuel Fitwi stärker eingeschätzt, vielleicht auch ein Johannes, ich weiß es nicht. Aber hat wieder ein geiles Rennen abgeliefert. Sebastian Händel steigert sich von jedem Rennen zu jedem Rennen immer um ein paar Minuten oder ein paar Sekunden und in dem Fall ja deutlich. Ich habe es aufgeschrieben. Ja,
208,51 jetzt.
Genau, 208,51 auf 207,33. Negativ-Split, zweite Hälfte in 63,39, erste Hälfte in 63,55. Also da auch echt die Jungs eingeholt, peu à peu.
Der ist teilweise, geil. Also ab Kilometer 30 ist der teilweise schnellere Kilometer-Splits gelaufen als die Spitze. Ne? Also der hat da wirklich richtig aufgeholt. Und ich habe nachher auch mit ihm kurz sprechen können. Ich habe ihn gefragt, wann hast du denn eigentlich den Philemon Abraham überholt? Ne? Oder wann bist du auch an Hendrik Pfeiffer vorbeigelaufen? Er so, weiß ich gar nicht mehr genau, war so konzentriert so im Tunnel, wahrscheinlich so bei 35. So,
ne? Aber also, er meinte, am Anfang hätte er sich gar nicht gut gefühlt. Sei losgelaufen, erster Kilometer schon gemerkt, boah, irgendwie ist heute nicht mein Tag und struggelt sich durch bis Kilometer 30. Also durchgestruggelt ist er trotzdem schnell angelaufen und hat dann erst ab Kilometer 30 das Gefühl gehabt, jetzt funktioniert der Körper, ist auch spannend. Ne? Also echt, das habe ich auch noch nie gehört. Ja.
Das habe ich auch selten gehört, aber ich wollte noch mal darauf eingehen, dass einige kritisiert haben, dass er in der Live-Übertragung erst ganz, ganz spät als erster Deutscher genannt wurde. Ja, da ist halt auch ganz, ganz spät erst alles durcheinander gewürfelt.
Ja, aber
das
gut,
muss man schon mal sagen.
Ja, aber über die Berichterstattung kann man jetzt auch sagen, dass generell einfach die deutschen Athletinnen und Athleten nicht gezeigt wurden. Also ich glaube, Melat hat man häufiger gesehen als Philemon. Und wobei Hendrik ja zuerst der erste Deutsche war, dann Philemon. Aber man hat schon echt wenig vom deutschen Rennen mitbekommen. Das habe ich wirklich anders erwartet. Aber gut, das soll hier nicht Thema sein. Oder vielleicht doch.
Philemon ist sehr, sehr engagiert, sehr mutig am Laufen auch. Ne?
Ich weiß nicht, ob das engagiert ist. Er
lief auch deutschen Rekord an. Also, das war schon richtig, richtig mutig. Ja. Also ich sah dann irgendwann die Zwischenzeit bei 15, dann bei 20, 2 prognostiziert, der Endzeit 204,48.
Der ist doch einfach mal mitgegangen, ne?
Vor allen Dingen ist er vorgestoßen dann auch irgendwann zwischen 10 und 20.
Philemon ist die Halbmarathon-Durchgangszeit 62,24. Also ist eine projektierte Zeit von unter 2,5. Ne?
Ja, also auf deutschen Rekord.
204,47.
Ist Amanals Rekord und der läuft auf 204,48 an.
Wahnsinn, ne?
Und wir hatten es aber schon heute, Henning und ich. Und ja, er ist eingebrochen. Aber er hat das Ding trotzdem ganz, ganz, ganz schön gut durchgestanden.
Ganz
noch
genau.
Und lief am Schluss noch 208.
52.
52. Zweitschnellste Zeit dann also seiner Karriere. Genau. Also, und das mit so einem forschen Angang. Ja. Ziemlich, ziemlich cool.
Also. Ich finde das super. Also von ihm, auch von Hendrik Pfeiffer, ne, auch wie er angegangen ist, der hat es natürlich mit Ankündigung gemacht.
63,1.
Auf den müssen wir eingehen. Für mich absolut der charismatischste deutsche Marathonläufer. Charakter, Kopf, markanter Typ irgendwie. Also den finde ich wirklich den.
Der wievielte Marathon war das in diesem Jahr?
Oh Gott.
Der 8. 2. Also keine Ahnung.
Oh Gott, das hätten wir zählen müssen vorher.
Es sind einige. Es sind einige. Er hat heute auch einen Post dazu rausgehauen, wo er irgendwie die Rennen, ich glaube, er fing aber schon an mit 2023, 2024, irgendwie Marathon-Streak und es waren echt einige Rennen. Mhm. Und was mir zugetragen wurde aus dem Startblock, als die Elite-Athleten aufgerufen wurden, die Deutschen, war bei ihm der meiste Jubel. Also halt mit Abstand sind die Leute bei seinem Namen wohl am meisten ausgerastet. Was wirklich dafür spricht, was du sagst. Er hat einfach dieses Standing als dieser Typ, der ausprobiert, wagt, unvernünftige Dinge tut. Also ich meine, der fährt irgendwo in Urlaub, wo, keine Ahnung, Karibik oder wo er jetzt war und vorher Ägypten und wir denken, was ist das? Das ist doch kein Trainingslager.
Ja, er war in Südamerika.
Südamerika, in der
Vorbereitung, ja. Hat er an einem Halbmarathon in Bogota teilgenommen.
Es ist alles so ein bisschen untypisch.
Ja.
Ne? Also es ist nicht so, wie es die meisten machen, aber er liefert ab.
Ja, das meine ich ja. Ich meine, der macht einen Großteil seines Trainings macht er auf dem Laufband in der Küche seines Apartments. Das ist kein riesen Villa, in der der wohnt, sondern das ist sein Zuhause, in dem er da Kilometer schrubbt ohne Ende, mit Erfolg einfach. Ja, und er ist forsch angegangen, auch auf 206, wie er angekündigt hatte.
Genau.
Und hat es dann nicht ganz gestanden, aber lief auch, glaube ich, zweitschnellste Zeit seiner Karriere, oder?
Genau.
208.
Ja.
Zweitschnellste Zeit. 20 oder 22?
208,20 hat er.
20, ja. Also auch famos. Hatte ja auch nichts zu verlieren, ehrlich gesagt. Also der ist dieses Jahr in Houston mit seinen 207,14 ist der in alle Förderprogramme des Verbandes reingelaufen, hat seinen Bundeswehrstatus gesichert, hat sich dann für die Olympischen Spiele fit halten müssen und mit einem Weinenauge da auch zugeschaut. Weil er ist inzwischen ein beständiger Performer, der hätte auch in Paris sicherlich gut ausgesehen und jetzt in Berlin einfach ein bisschen riskiert und abgeliefert wieder mal. Also ich finde den einfach klasse.
Was wir jetzt eben nicht gesagt haben, Melat hat sich mit ihrer Zeit für die WM nächstes Jahr in Tokio qualifiziert.
Okay, ja.
Das ist bei den Männern keinem gelungen. Selbst Sebastian Händel mit seiner 207,33 hat sich nicht für die WM qualifiziert direkt. Die Norm ist 206,30.
Ja.
Auch da gibt es ja wieder irgendwelche Punkte und am Ende sind bestimmt doch ein paar Deutsche dabei, aber man muss 206,30 laufen, um sicher dabei zu sein.
Das zeigt mal das Niveau, was mittlerweile die deutschen Marathonmänner auch erreichen müssen da. Ne? Aber immerhin hat er die Kadernorm jetzt. Ne?
Genau, also Kadernorm hat er abgehakt.
Das freut mich für Sebastian riesig. Das ist eine Anerkennung, die er voll verdient hat, jetzt auch vor dem Hintergrund der Entwicklung der letzten 3-4 Jahre in seiner Karriere. Toll, dass Sebastian jetzt da so diesen Stellenwert kriegt.
Ja, ich weiß, ihr hasst das, aber wenn man jetzt wieder mal zurückblickt, Kadernorm bei Männern 207,45 oder
ja,
sowas.
Genau.
Ja, 207,45, ja.
Ey, bis vor wenigen. Zu meinen Zeiten, Entschuldigung, aber wenn jemand 209 lief, unter 210 lief, das war absolute Weltklasse.
Ja, aber das war auch im 16. Jahrhundert, Martin. Da habt ihr auch noch Hexen verbrannt.
Im 16. Jahrhundert, überhaupt
nicht. Ja, aber es ist schon Wahnsinn.
Es ist krass.
Also, aber es ist auch absurd. Also, okay, jetzt haben es ein paar Leute geschafft, sind im Kader, das muss man auch sagen. Aber es gab ja auch schon Zeiten, wo einfach in bestimmten Disziplinen der Kader aus null oder einer Person bestand. Ja, ne? Einfach weil die Norm so absurd waren. Stimmt. Gut, jetzt sind welche drin, cool, super, aber es ist schon heftig, was du leisten musst, um überhaupt reinzukommen.
Also seht ihr mal, was für ein hohes Niveau wir in Deutschland bei den Männern haben. Was ist mit Haftom gewesen? Weltall. Lass uns in die Ergebnisliste gucken. Verdammt. Boah, ist das peinlich.
Also ich hatte Haftom natürlich im Vorhinein auch wieder nicht am Schirm.
Ich hatte kein Ergebnis hier gestern in meinem Ticker. Wir sollten mal
die Ergebnisse suchen.
Wir stammeln jetzt hier mal kurz hier
nachgucken. Ich weiß es tatsächlich gerade nicht, ob er ins Ziel gekommen ist. Ich hatte gestern, wie gesagt,
Haftom Veldein nicht ins Ziel gekommen. Ach stimmt, habe ich gestern nachgeguckt, ausgestiegen nach 25 Kilometern.
Schade. Lief auch sehr, sehr, sehr couragiert an.
Ja, auch ganz
206, oder?
62,56.
Genau. Genau,
ja, Marathon-Durchgangszeit.
Ja, auf eine 206. Ja. Schade.
Genau. Und es sah auch nicht so aus, also die Splits, der letzte Split ist bei Kilometer 25 immer noch eine 305. Ja, keine Ahnung, was dann dazu geführt hat, dass er ausgestiegen ist, habe ich auch nichts zugehört. Ne?
Schade. Ja. Ja, aus deutscher Sicht
so ein
großartig, trotzdem ein großartiges Ergebnis. Shoutout an Haftom. Es wird wieder bessere Zeiten geben.
Ja, und der hat sein bestes Rennen noch vor sich, auf jeden Fall. Ja, ne? Also Haftom und Melat auch, die hat auch noch ihr bestes Rennen vor sich. Die hat auf der ersten Hälfte gezeigt, was sie kann. Sebastian hat geliefert, hat gezeigt, was er kann. Ja, ne? Und Hendrik Pfeiffer bestätigt, würde ich mal sagen. Ne? Also das ist aus deutscher Sicht eine... Ja.
Ich glaube, der läuft in diesem Jahr noch Marathon, habe ich das Gefühl, nach seinem Post mit hier Marathon-Streak, Valencia vielleicht.
Okay, also dann würde er nochmal...
3 Monate oder? Nee, nicht, nicht mal zwei irgendwas Monate. Ja, wahrscheinlich.
Nächstes Jahr passt
Hendrik
nach Tokio.
Weil zur WM. Tokio ist WM, nicht Olympische Spiele. Man könnte jetzt durcheinander kommen.
Nein. Ich meine World Marathon
Majors,
damit er voll macht.
Ach ja, stimmt. Das ist ja auch noch sein Ding. Ja. Die sammelt er ja auch noch. Dabei sein. Aber ich möchte auch noch Shoutout an Johannes Motschmann, weil der ist auch richtig krass angelaufen. 63,55, also auf unter 2,08. Und hatte dann aber irgendwelche Hüftprobleme, die aus dem Nichts kamen, die ihn dann wohl dazu gebracht haben, die zweite Hälfte beinahe eher durchzujoggen. 68,08 für die zweite Hälfte, am Ende 2:12:02, ja, vierter Deutscher, glaube ich, jetzt in der Reihe. Mhm. Ja. Aber durchgekämpft, finde ich auch immer.
Krasse cool. Zeit. Und wir müssen natürlich unbedingt feiern, den letzten Marathon oder Marathon mit Anspruch von Tom Gröschel.
Ach so, ja. Ich dachte, okay, worauf willst du jetzt
hin? Nein, Tom Gröschel hat doch angekündigt, dass er jetzt seine Karriere beendet. Und ich finde nochmal ein formidables Ergebnis. Knapp unter 2:13 ist er geblieben. Die Szene wird ihn sicherlich vermissen. Was auch immer er jetzt weiter noch vorhat und tut.
2:12:59. Genau. Ist das Bestzeit bei ihm? Nee.
Nein, ist schon 2:11 doch gelaufen.
Okay.
Natürlich.
Okay.
Hör mal. Ja, dahinter wurde, glaube ich, Bestzeit gelaufen von Erik
Hille. Erik Hille, den habe ich im Ziel getroffen. Auch auf der Strecke einmal kurz gesehen und angefeuert. Genau, Erik Hille ist 2:13:03 gelaufen, hatte vorher eine 2:14 stehen. Also, ja. Auch hat sich auf jeden Fall gefreut, auch emotional, viele Tränen, genau wie Emily im Ziel. Das hat sich gelohnt, der Trip nach Berlin.
Was hast du so bei der PK, so hinter den Kulissen oder auch während der PK zu den Männern und den deutschen Männern speziell auch mitbekommen? Gab es da noch irgendwas? War der Bundestrainer eigentlich da?
Nee, leider nicht. Matze Kohls hat gefehlt, aber tatsächlich der DLV hat auch durch Abwesenheit geglänzt oder nicht geglänzt. Das hat mich ein bisschen gewundert. Es war tatsächlich, die Zeitplanung ist da relativ kurzfristig. Sebastian Händel war dann da, der war freudestrahlend, der hat dann echt toll berichtet von seinem Rennen und so, aber sonst leider noch niemand da. Also das ist auch, tatsächlich muss man sagen, bei den Pressekonferenzen, die werden dann immer recht zeitnah vom Zeitplan da reingedrückt und die leiden dann manchmal so ein bisschen darunter, dass eben da auch noch die Dopingproben stattfinden müssen dazwischen. Also die Athletinnen und Athleten müssen, was ihnen natürlich oft gar nicht so recht ist, die müssen erst zur Dopingprobe das erfolgt im Athletenhotel und können dann zur Pressekonferenz, ne, zur Siegerpressekonferenz kommen. Ist immer ein wahnsinniger Zeithassel, ne? Also deswegen zum Beispiel, was ich eben sagte, Mela Kiyata war gar nicht da. Bei den Männern eben auch allein Sebastian Händel. Deswegen habe ich leider da keine weiteren Infos
von denen gekriegt. Ich sah an seiner Seite übrigens eine deutsche Manager-Legende, Dieter Albertus, der stand neben ihm, das heißt, das wird wohl sein Manager sein. Dieter Albertus war schon der Manager von Katrin Dörre, heute Katrin Dörre-Heinig, also die Familie Heinig, die ist mit Dieter Albertus so in die große weite Welt des Marathonsports eigentlich gekommen.
Nach der Wende oder vor der Wende?
Nach der Wende.
Okay.
Und Dieter Albertus, kaum gealtert, stand jetzt neben Sebastian Händel. Ich grüße ihn herzlich. Ich bezweifle, dass er Podcast hört, aber finde ich ja toll irgendwie. Bin ich mal gespannt. Vielleicht kann mir irgendjemand, der noch nerdiger als wir ist, dazu nochmal Infos liefern.
Aber jetzt weiß ich, wer die Person neben Sebastian war, die nicht sein Vater war. Weil sein Vater ist ja sein Trainer war auch mit dabei. Ja, und Christina Händel natürlich. Aber da war noch jemand Viertes. Albertus.
Also da müsste ich mich sehr getäuscht
haben. Nie gehört.
Martin, weißt du, wer übrigens auch dort war, die du auch kennst, die Karin Scheinhardt?
Eine Adidas-Legende.
Ja, die sich immer um die Top-Läuferin oder Top-Sportler gekümmert hat.
Ja.
Nicht nur im Laufen, sondern aber auch natürlich, wie du weißt, früher um die Nationalmannschaftsläufer. Ne?
Ja, ich habe von ihr auch mal einen Adidas-Vertrag unterzeichnet bekommen. Und an sie gingen dann so Briefe von mir raus: Liebe Frau Scheinhardt, ich brauchte noch mal zwei Paar Socken, Eine Split-Shorts und zwei Jogginganzüge oder irgendwie sowas. Das wurde dann auf der Schreibmaschine getippt und an sie rausgeschickt per Post. Ja, Henning, so ist das.
Schreibmaschine, geil.
Und tun Sie vielleicht noch ein paar 9 mm Dornen mit ins Paket.
Siehst du, da zeigt sich aber auch, ich meine, da muss man auch mal sagen, ne, das ist also gerade von Adidas Seite, wie professionalisiert die das mittlerweile durchziehen. Ne? Also da wird dann schon gesehen, wenn die Mela dann ein paar falsche Socken zur Pressekonferenz, das war übrigens ganz süß, sie hatte goldgeringelte Socken an. Ich fand das super sympathisch, total super zurecht gemacht. Aber nein, sagte dann ein Adidas Manager, das ist doch nicht das Outfit. Ne? Und so fiel gar keinem auf, ne? War Adidas, ne? Aber da sind die wirklich, also wirklich perfekt durchorganisiert. Ne? Da werden auch dann die Rennschuhe besorgt und die Wettkampfschuhe nochmal überprüft und geguckt, ob alles passt. Also das ist schon heute ein anderes Spiel heute.
Es ist schon spannend, also was da so hinter den Kulissen passiert. Wir waren ja am Samstag im Athletenhotel und die ganzen Essex-Leute haben am Samstag einen riesen Koffer bekommen. Da war noch quasi das Preisschild dran mit Klamotten. Und dann sind die mit diesem Koffer abgezogen und auf ihr Hotelzimmer gegangen, wo auch das Rennoutfit für den nächsten Tag drin war. Es war auch sensationell zu sehen. Am Tag vor dem Rennen bekommen die all ihre Klamotten erst.
Ja, ist natürlich nicht so gut.
Dann, das waren bestimmt, keine Ahnung, 15, 20 Koffer, die dann da so verteilt wurden an die einzelnen Leute. Und Christiane meinte, also meine Ehefrau, so, okay, ob wir auch so einen Koffer kriegen? Ich so, ich glaube nicht.
Ja. Du hattest aber eben goldene Socken erwähnt, deswegen habe ich sofort, und das müssen wir jetzt hinten raus noch mal so ein bisschen besprechen, sofort an die goldene Krawatte von Marc Milde gedacht, die er zu der großen Geburtstagsfeier am Freitagabend, also vor dem Berlin-Marathon, getragen hat. Ja. Das muss man ja auch mal sagen, also 50 Jahre BMW Berlin-Marathon, das ist schon ein Wahnsinnsereignis. Wir sind jetzt ja in Podcasts vor der Veranstaltung ausreichend auf die lange und erfolgreiche Geschichte des Marathons in drei, wen es interessiert, es gibt drei Teile, kann man noch mal hören, eingegangen. Aber die Feier war gigantisch da am Brandenburger Tor. Ich war wirklich, und Urs, du warst ja dicht dran in der Woche vorher, ich war wirklich geflasht, was die da auf die Beine gestellt haben. Der Marathon war wirklich dominierend, also dieses Jahr extrem dominierend in unserer Hauptstadt. Das hat mir unheimlich gefallen, ein Bombenprogramm und alles, was da so drumherum gemacht wurde, war schon beeindruckend, was die Jungs vom SCC Events da auf die Beine gestellt haben, Jürgen Lock,
Christian Joost, das ganze Joost Team. Und also vor allem auch das ganze Team. Also das ist, glaube ich, deren Stärke, die Stärke auch dieses Unternehmens da, dass die in alle Bereiche so investiert haben, dass alle Bereiche so auch so eigenverantwortlich das organisieren können. Und die haben tatsächlich den Marathon oder dieses Event in die Stadt getragen, so wie es zum Stadtmarathon geworden ist. Aber tatsächlich haben sie in diesem Jahr der Stadt auch viel zurückgegeben. Ne? Also diese Feierlichkeiten direkt am Brandenburger Tor, aber eben nicht so als Elitesportveranstaltung, sondern als Stadtveranstaltung. Dann war dieses hervorragend, finde ich, inszenierte Move Berlin, dieses Veranstaltungs Pop-up-Zelt-Gebäude, was direkt am Brandenburger Tor ganz offen gestaltet, für jedermann zugänglich, was also den Laufsport auch sehr zugänglich gemacht hat und da auch die beeindruckende Geschichte gezeigt hat, jetzt nicht nur von 50 Jahren Berlin-Marathon, sondern auch wie der Marathon die Stadt mitgeprägt hat und Läuferinnen und Läufer aus der Stadt dieses Event mitgeprägt haben, also die eine und die andere Richtung, das fand ich wirklich gut gemacht, muss man sagen. Also es gab natürlich an einzelnen Dingen Kritiker, das gibt's ja immer bei so Großveranstaltungen, aber ich finde im Großen und Ganzen, wie die das gestaltet haben, auch von den Veranstaltungen, also das muss man ja auch mal sagen, im Rahmenprogramm finden Kinderläufe oder ein Kinderlauf statt, der Minimarathon mit über 10.000 Schülerinnen und Schülern von Berliner Schulen. Dann finden Läufe statt für kleine Kids im Rahmen der Marathonmesse. Dann gab es dieses neue Event, diesen 5-Kilometer-Lauf, wo man also die letzten 5 Kilometer der Original-Marathonstrecke jetzt laufen kann als Teilnehmer sich ganz normal anmelden kann und dann eben durchs Brandenburger Tor läuft, ins Originalziel des Berlin-Marathons. Toll, also das hat mich echt begeistert. Das muss ich sagen, im Großen und Ganzen auch wieder riesig, also einen hohen Standard wieder erreicht, Qualitätsstandard bei der Organisation, das war schon super. Ja. Mhm.
Eine Frage an euch.
Jetzt kommt's.
Ich habe auch Angst.
Ich habe Angst.
Nein, ihr braucht keine Angst haben. Nein, das ist der Klassiker, den müssen wir hinten raus hier zu bringen. Wo wirst du beim 100. Berlin-Marathon sein, Urs und Henning? Du?
Klassikerfrage, klar. Logisch, habe ich mich auch schon immer gefragt.
Also in 50 Jahren, das ist dann das Jahr 2074. Mhm. Wo wirst du da sein?
Ja.
Dieses AK.
AK 105 oder so.
Ich bin in der 85 und damit so, sind wir genau beim Thema.
Nochmal ganz am Schluss beim Thema. Also du bist AK 105, strebst da und du AK 85.
Hast du dir die Überleitung echt deswegen überlegt,
natürlich,
dass ich drauf komme? Wow. Nicht schlecht, Grüning.
Was willst du noch sagen?
Ja, über wen möchten wir sprechen? Über Günther Hallers oder Peter Bartel? Ich finde beide unfassbar beeindruckend. Ah,
Günther Hallers müssen wir
auch machen. Okay, 1974, erster Berlin-Marathon, damals noch im Grunewald.
Ja.
Startziel, glaube ich, Mommsen-Stadion. Ja. Inzwischen eine alte, kaputte Aschenbahn. Aber damals der legendäre Startzielbereich vom Berlin-Marathon, vom ersten. Irgendwie so knapp 260 Starterinnen, Starter.
288.
Okay. Und der Sieger war eben Günther Hallers, hat 2:44:53 gebraucht. Würde man heute nichts mitreißen beim Berlin-Marathon. Aber damals reichte es für den Sieg. Und geile Anekdote, irgendwie nötige Fitness hat er sich als Postbote beim Treppensteigen geholt. Also auch geil. Und der ist inzwischen in der M85, ist 82 Jahre alt, ist jetzt seinen 43. Berlin-Marathon gelaufen. Also ist echt die Lebensläufer, wie du so gerne sagst, Martin. Also hat bis auf 7 Austragungen alle Berlin-Marathons mitgemacht. Das ist Wahnsinn. Und hat gestern auch das Rennen gefinisht, beziehungsweise am Sonntag. 7:02:23 ist durchgelaufen. Hatte in der Vorbereitung, glaube ich, sein längster Lauf waren irgendwie 11-12 Kilometer, weil so richtig viel Training ist nicht mehr, meint er. Aber ich finde es geil, dass da einfach jemand ist, der den ersten Berlin-Marathon vor 50 Jahren gewonnen hat und immer noch läuft. Das ist
und ins Ziel kommt.
Ja. Und ins Ziel kommt. Ich fand da Randnotiz, der wäre wahrscheinlich auch eine halbe Stunde schneller gewesen.
Genau.
Weil der ist überall angehalten worden für Fotos, dann auf der Zielgeraden. Hat ihn Carsten Holland noch interviewt, jede Menge Minuten lang vor der Ziellinie. Mhm. Also der war wirklich von denen, die sich in der Berliner Laufszene auskennen, der Superstar dieser Veranstaltung. Das war er auch. Also er ist auch wirklich, finde ich, eine Type geblieben und scheinbar immer gewesen.
Ja.
Boah, das fand ich, das hat mir so fast Tränen in die Augen getrieben, wie der da gar nicht traurig auf der Zielgeraden Richtung Finishline da strebte. Das war schon toll.
Aber wie krass das für den gewesen sein muss, diese Entwicklung. Wobei, wenn du jedes Jahr bei so einer Veranstaltung oder fast jedes Jahr bei so einer Veranstaltung bist, dann merkst du vielleicht so die einzelnen Schritte nicht. Ne? Aber der erste Berlin-Marathon und jetzt die letzte Edition, das sind ja einfach, wir sind ja Welten dazwischen. Das war ein Dorflauf am Waldrand.
Ja.
Und jetzt ist es halt der größte Marathon der Welt. Ist es der größte? Der zweitgrößte?
Ja. Nein, es ist der größte.
Also was die Finisher-Zahlen angeht, Wahnsinn. Also einfach unglaublich beeindruckend, was die da auf die Beine gestellt haben, was er erlebt hat.
Und der Günther, also der ist deswegen, weil er immer so positiv ist, auch so ein Vorbild. Ne? Also deswegen ist er auch so bekannt, glaube ich. Der trägt seine Freude am Laufen, am Leben wirklich überall mit. Ne? Und so ist er, deswegen ist er auch bei ganz vielen Zuschauern da bekannt in Berlin, ist eine lokale Größe, ist sein Leben lang im gleichen Verein geblieben da.
LG Nord Berlin.
LG Nord und rennt immer noch die gleichen Trainingsstrecken oder jetzt ein bisschen langsamer als früher. Also echt, das sind so wirklich Vorbilder. Übrigens, da möchte ich auch nennen Jutta von Haase, die Siegerin des ersten Berlin-Marathons, die zwar nicht mehr laufen kann aus gesundheitlichen Gründen, aber die unglaublich fit ist, die nach wie vor auch heute noch Tennis spielt, viel Sport macht, jeden Tag draußen ist, auch im Umfeld dort jetzt von der Veranstaltung, in der Veranstaltungswoche sich hat ganz viel sehen lassen, blicken lassen und ähnlich wie Günther, also auch ganz viel gefragt ist, ne? Und auch auch sie, die ist Jahrgang 1939, also die ist so herzerfrischend jung geblieben, ne? Und das sind so richtige, nicht nur sportliche, sondern auch menschliche Vorbilder.
Und die wohnt auch noch in Berlin.
Die wohnt noch in Berlin.
Auch das allein die, krass, ne?
Also auch das, ne? Sie sagt, sie ist so zum Laufen gekommen, weil sie da im Südwesten wohnt und eben den Grunewald vor der Tür hatte, ne? Also sie erzählte das mal. Also damals 1974, hab sie gefragt, Mensch, ja, Marathon war doch gar kein Thema. Da waren 10 Frauen am Start damals, ne? Und nee, sagte, das war tatsächlich kein Thema, ne? Sagte dann auch, ja, ich kannte nur eine, die mal einen Marathon gelaufen war, ne? Für die war das ja komplettes Neuland, ne? Es war die Zeit, ja, vor oder als die ersten Laufmagazine kamen. Man wusste aber gar nichts um den Marathon herum, ne? Also es war total, das waren begeisterte Sportler, ne? Also wie Horst Milde auch mal sagte, ne? Also auch die, das waren ja so, die haben das mal organisiert, weil die sich auskannten. Die waren Nerds, so im besten Wortsinne, ne? Die haben das dann einfach mal ausprobiert, haben dann diese Bewegung da gestartet und daraus hat sich das entwickelt, was wir heute hier leben, ne?
Wisst ihr, was bei Günther Hallas dann seine Bestzeit generell mal gewesen ist?
Nee, aber ich würde vermuten 2:35.
Okay.
Aber das ist jetzt rein Spekulation.
Okay.
So, und was bleibt uns noch?
Peter Bartel.
Sorry. Peter Bartel.
Peter Bartel, ja. Auch eine geile Geschichte. Hat den ersten Marathon nicht gewonnen, aber den ersten Marathon 1974 gefinisht und war jetzt, kein Scheiß, der letzte beim diesjährigen Marathon. Also der ist wirklich als letzter ins Ziel gekommen nach 8:59:18, wo ich sagen muss, ich wusste gar nicht, dass das Ziel so lange auf ist.
Das wussten, glaube ich, die Veranstalter vor der Veranstaltung auch
okay.
Noch
nicht. Okay, da haben sie das Ziel sehr lange aufgelassen.
Das wäre nochmal für mich wirklich ein eigenes Thema, mal zu hören, wie sie das entschieden haben. Und das müssen sie ja in Rücksprache mit den mit der Polizei.
Ja, ja, eben.
Und der kam ja nicht. Bürgermeister oder Gott weiß wem auch.
Aber witzigerweise, er ist wirklich vorne mit gestartet. Also er hat Startzeit 9.15 Uhr, nicht irgendwie letzte Welle 10.45 Uhr oder was, sondern er durfte um 9.15 Uhr starten, aber immerhin.
Wie grandios ist das, ne? Ja. Am 50. Jubiläum einer als letzter über die Ziellinie gehen, der beim ersten Marathon dabei war.
Was für ein Schlusspunkt.
Das ist ein richtig guter Schlusspunkt.
Echt großartig. Ja.
Okay. Gut.
Ja. Yeah. Haben wir das? Haben wir irgendwas vergessen? Bestimmt.
Ja, ganz sicher sogar, aber das kann man uns ja schreiben. Danke.
Ach, man kann das nicht erschöpfend behandeln, aber also was bleibt für mich? Also ich fand das ganze Marathon-Wochenende mit allem Drum und Dran so faszinierend, hat so einen Spaß gemacht wieder. Und alle Leute waren auch so begeistert, ne? Also wenn man so in den Chatgruppen, WhatsApp-Gruppen und sonst wo geguckt hat, es waren so viele freudige Erlebnisse dabei, das hat richtig viel Spaß gemacht.
Ja. Gut. Tschüss. So, das war's mit Folge 156 des Runner's World Podcast. Wenn ihr noch mehr über den Berlin-Marathon erfahren möchtet, hört doch mal in die 3 Folgen rein, die wir exklusiv zur Feier der 50. Austragung des Berlin-Marathons mit den wichtigsten Köpfen hinter der Veranstaltung aufgenommen haben. In Folge 151, 153 und 154 erfahrt ihr alles zur beeindruckenden Historie, der wirtschaftlichen Bedeutung und den sportlichen Ausnahmeleistungen rund um den Berlin-Marathon der letzten 50 Jahre.